Digitales Nomadentum. Was ist das und wer uns darauf Antworten geben kann, das ist der Christian Hilger, den ich aktuell in einem Café in Brasilien angetroffen habe. Ich bin hier im kalten München, er sitzt im Poloshirt in Brasilien. Und ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Lieber Christian, lass dir den Kaffee, Tee oder was immer du gerade zu dir nimmst schmecken. Und es ist eine Premiere und bringt halt auch ein bisschen mehr Leben in den Podcast. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Und jetzt hoffen wir mal, dass auch die Verbindung stabil bleibt. Lieber Christian, herzlich willkommen. Dir gehört die Bühne Digitales Nomadentum. Was kannst du uns darüber erzählen?
Dauerwerbesendung.
Ja, hallihallo lieber Ulrich, vielen Dank für die Einladung in den Podcast und ja, viele Grüße aus Brasilien. Ich bin gerade in Realeza, einer Stadt im Süden Brasiliens an der Grenze zu Argentinien. Und ja, hier ist gerade wahrscheinlich 28 Grad Celsius warm. Wir haben gerade 10 Uhr morgens. Und das Leben ist ganz cool hier. Ja, digitales Nomadentum ist ein Riesentrend, den gibt es wahrscheinlich schon seit 10, 15 Jahren. Wurde ziemlich stark promotet durch Tim Ferriss, der Autor der 4-Stunden-Woche. Der hat damals in seinem Buch, es kam raus 2008, 2009, glaube ich, hat er darüber geschrieben, wie er in Thailand sitzt und dann aus der Hängematte quasi sein Business in den USA dann betreibt. Und das hat eine ganze Welle losgetreten und die ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt gibt es immer mehr Nomaden, immer mehr Leute, die remote arbeiten.
Ja, das heißt, du bist den ganzen Zeit am Strand, sofern du irgendwo bist, wo es einen Strand gibt, ja, hast ein Caipirinha in der einen Hand und eine wunderbare, wunderhübsche Brasilianerin in der Hand nicht, aber Arm. Ist das ungefähr so? Kann man sich digitales noch...
Wieso nur eine?
Kann man sich so digitales Nomadentum vorstellen? Und natürlich hast du Bitcoins gekauft und bist mehrfacher Millionär. Ist das ungefähr richtig oder ist das eher ein Mythos?
Also in Bitcoin bin ich jetzt hart investiert. Okay. Wie viel ich da drin habe, das will ich
muss ja nicht sagen.
Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich sagen, Bitcoin ist schon ein sehr, sehr gutes Investment. Ja, bin ich am Strand und bin in der Hängematte und mit Caipirinhas in der Hand. Ja und nein. Also als digitaler Nomade ist man dieses Bild, dass man am Strand sitzt, einen Laptop dort arbeitet und dann parallel Caipirinhas schlürft, aber das ist meistens nicht, sondern meistens die ganzen meisten digitalen Nomaden, die sind in der Tat in Coworking Spaces oder in Cafés, ja, oder auch zu Hause in der Wohnung, im Airbnb, weil am Strand ist einfach sehr, sehr ineffizient, das zu arbeiten. Ne? Da ist man das sehr viel Hitze, du hast sehr viel Licht, du hast Wind, du hast Sand, also im Endeffekt alles nicht gute Konditionen,
um zu arbeiten. Gute Ablenkung.
Dass ich heute im Café bin, gute Ablenkung auf jeden Fall. Genau, im Endeffekt ist es aber so, dass die digitalen Nomaden quasi an die Orte gehen, an denen es ihnen gefällt. Ja? Das heißt, sie arbeiten dort in einem ganz normalen Office, Coworking Space, zu Hause, Café oder wo immer, wo sie produktiv sein können. Und dann nach Feierabend gehen sie an den Strand, trinken Caipirinhas, genau, und lassen es gut gehen. Das ist so im Prinzip ein realistisches
Ziel. Ja, jetzt mal eine Frage. Das Ganze muss ja auch finanziert werden. Und was machst du da?
Ja, ich selbst, ich habe aktuell 4 verschiedene Businesses. Ich bin ja Scanner. Ich habe auch selber einen Podcast, den Scanner-Podcast. Und ein Scanner ist ja jemand, der viele Interessen hat und sich nicht festlegen möchte. Das heißt, aktuell mache ich 4 Dinge parallel. Das ist einmal habe ich meine Firma Macadamia Productions. Und mit der produziere ich Videos und produziere Podcasts. Dann mache ich Online-Marketing, also vor allem Facebook-Ads. Und das vierte ist, ich mache E-Books, die ich öffentlich auf Amazon.
Okay, das heißt, du machst Facebook-Ads für andere Unternehmen, die sagen, du, helf mir mal, ich habe da von Facebook überhaupt keine Ahnung von diesen Ads. Und geht es überhaupt noch? Ich meine, es ist ja eher die grauhaarige Generation, die sich bei Facebook noch tümmelt. Die Jüngeren sind ja eher bei Insta und bei TikTok und hast du nicht gesehen. Geht das überhaupt noch?
Geht auf jeden Fall noch. Also Meta, also man müsste eher sagen Meta-Ads, ne? Nicht Facebook-Ads. Denn Meta, denen gehört ja Instagram, Facebook, WhatsApp und noch einige andere Firmen. Und genau, man schaltet die Ads sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Das heißt, man erreicht die Zielgruppe auf jeden Fall, die man haben möchte. Ja, also es geht auf jeden Fall noch. Und in der Tat ist Meta immer noch der größte Player im digitalen Marketing.
Klar. Und du schreibst auch, hast du gerade gesagt, E-Books, die man dann über so ein Kindle herunterladen kann. Weil du hast ja gesagt, es sei Amazon.
Genau, ja.
Aber mit dem anderen, da gibt es noch einen anderen Reader, der das EPUB-Format verwendet. Den kann man nicht verwenden, oder?
Theoretisch schon. Also im Endeffekt, was du hochlädst, sind sogenannte EPUBs. Ne? EPUBs ist das Format. Aber das Ding ist, wenn du bei Amazon veröffentlichst, also bei KDP, bei Kindle Direct Publishing, dann bist du auch dort meistens exklusiv auf dieser Plattform am Start. Weil wenn du jetzt sagst, du machst es auf allen Plattformen, dann kann Amazon nicht abstrafen. Ja, die wollen quasi so ein bisschen sagen, dass du exklusiv bist, ja, nur auf der einen Plattform. Und wenn du quasi auf anderen noch veröffentlichst, dann wirst du quasi im Ranking runtergestuft. Also von daher machen die meisten Autoren nur auf Amazon.
Wie schaut das aus? Du musst ja auch, hoffentlich bist du es auch, krankenversichert. Ne? Und wie funktioniert das? Ich meine, zahlst du dann die deutschen Beiträge bei der Blablabla-Versicherung in Deutschland oder bei einer internationalen Krankenkasse?
Genau, ich muss dazu sagen, ich bin kein Vollzeitnomade, sondern ein Teilzeitnomade. Das heißt, ich bin nur ein paar Monate im Jahr unterwegs, vielleicht so 5-6 Monate. Den Rest verbringe ich in der Schweiz. Genau, das ist meine Homebase seit 9 Jahren. Ich wohne in Zürich und deswegen bin ich ganz normal angemeldet. Ne? Also ich bin nur meine Krankenversicherung, habe auch sogar meine Wohnung dort. Genau. Also im Endeffekt bin ich noch nicht aus dem System abgemeldet. Ne? Gibt es aber auch. Es gibt viele Nomaden, die sind nur am Reisen. Also sie haben keine Homebase mehr, keine Wohnung mehr. Und dann wird es echt interessant, wie man das dann alles managt. Aber da gibt es auch Lösungen für.
Was sagt denn die Freundin zu Hause, wenn du eine Freundin haben solltest? Oder Freund, es ist ja, oder divers, es ist ja heute alles irgendwie möglich. Ja. Was sagt er, sie, es denn zu deinem Lebensstil, sofern vorhanden?
Also ich bin Single, aber ich war in der Tat vorher in einer 5-jährigen Beziehung. Und meine damalige Partnerin, ich habe ja auch drum gereist für eine Zeit lang. Wir waren in Mexiko zusammen für 3 Monate, in den USA für einen Monat. Aber sie hat sich entschieden, dass es nichts für sie ist, das Lebensstil, sondern möchte lieber an einem Ort sein und gerne in die Ferien gehen. Aber ja klar, es ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, ne? Weil wenn man digital Nomade ist und eine Beziehung führt, dann geht es entweder nur, wenn man eine Fernbeziehung hat oder wenn der Partner auch mit einem rumreist. Das heißt, meine nächste Freundin, also ich bin heterosexuell, für deine Frage, wäre dann auf jeden Fall auch eine digitale Nomadin, die dann mit mir rumreist.
Wenn wir gerade dabei sind, Alter der möglichen Partnerin, kommen wir jetzt, machen wir gleich. Wir machen hier gleich.
16 Jahre hoch oder runter?
Von wem? Von dir aus 16 Jahre hoch oder runter?
Von mir aus, ja.
Okay, du bist wie alt? Jetzt machen wir gleich einen Aufruf, komm.
Ich bin 35.
Also Mädels ab 19 aufwärts bis 51. ja. Ah. Also ihr seht schon, der Christian ist ein ganzer Lieber, ein ganzer Netter. Aber wir wollen ja jetzt keinen... Also wer sich beim Christian melden möchte, auch seinen Podcast hören möchte, alles unten in den Shownotes verlinkt, ja. Und... Ja, zurück zum digitalen Nomadentum. Wie machst du deine Steuererklärung und wo machst du die? Und
Ja, in meinem Fall ist es aktuell ziemlich einfach. Ich bin ja noch in der Schweiz gemeldet und habe auch da meinen Wohnsitz. Und ich halte mich ja nicht mehr als 130 Tage im Jahr im Ausland auf. Das heißt, ich bin immer noch voll in der Schweiz. Aber angenommen, ich wäre jetzt 8 Monate, 9 Monate oder 12 Monate unterwegs, dann wäre es ein bisschen schwieriger, denn, also ich bin kein Steuerberater, aber es ist so, ja, wenn man sich in einem Land aufhält, mehr als 130 Tage, also mehr als ein halbes Jahr, wird man da steuerfällig. Ja? Also angenommen, ich wäre jetzt in Brasilien für ein halbes Jahr, müsste ich auch hier Steuern zahlen.
Okay, wenn du jetzt aber, nur 182 Tage in Brasilien wärst und 182 Tage in Argentina und was haben wir da noch über? Irgendwie den Rest in Chile, wo würdest du dann Steuern bezahlen müssen?
Sehr, sehr, sehr gute Frage. Also erstmal würde mich die Schweiz abmelden, weil sie sagen würde, okay, du bist noch 2 Tage im Jahr in der Schweiz, das reicht nicht mehr aus, um dein Bundesaufrecht zu erhalten. Deswegen wäre das schon mal ein Faktor. Des Weiteren ist es so, dass viele Nomaden, die haben keinen Wohnsitz mehr. Ja? Das heißt, die machen es halt so, die gründen in den USA eine LLC und rechnen damit alles ab. Das heißt dann im Endeffekt, dass sie darauf keine Steuern mehr zahlen. Also im Endeffekt netto gleich brutto. Das heißt, sie haben Einnahmen, aber die US LLC greift ja auf den Wohnsitz herab. Wenn man keinen Wohnsitz hat, fang keine Steuern an.
Ja, gut, das.
Also genau,
du siehst. Das ist aber kein. Also nochmal, du hast es ja schon gesagt, ich sag's auch nochmal dazu. Das ist keine Steuerberatungsinformation, sondern einfach nur eine Information von Hören und Sagen. Ja, bitte. Also bitte nicht darauf, berufen. Ja. Was macht dann die.
Ja, aber im Endeffekt, was ich noch sagen wollte, ist, also im Endeffekt ist Steuern immer ein Thema, also digital ist immer ein Grauzonen-Thema. Unsere Welt ist ja völlig ausgelegt. Weil im Endeffekt das System, also sagen wir der Staat, das Steuersystem und so weiter, Krankenkassen, die wollen, dass wir an einem Ort sind, dort geboren werden, durch Schule gehen, dann einen Job annehmen und dann mit 50 Jahren oder 70 Jahren Rente gehen und dann
Stopp, das wollen sie nicht. Die wollen, dass du, bevor du Rente bekommst, schon das Zeitliche segnest, ja, weil dann wird die Belastung der Krankenkasse nicht so. Okay, digitaler Nomade. Wie suchst du dir deine Ziele aus? Nimmst du eine Landkarte, Dartscheibe und fertig oder was machst du?
Ja, ich gehe meistens dorthin, wo es mir gut gefällt, Sachen, die ich noch erkunden möchte. Beispiel bis gestern in Paraguay für 2 Tage. Einfach mal die Stadt angeschaut und Asunción, auch sehr schön. Aber meistens, muss ich echt sagen, bin ich Teil eines Travel Clubs, nämlich der Nomad Cruise. Kann man es ja kennen, ich muss mal umdrehen. So. Kann man es erkennen?
Genau.
Nomad Cruise, genau. Das ist quasi ein Reiseclub, ne, für digitale Nomaden. Es wurde von einem Deutschen gegründet aus Bielefeld, Johannes Völkner. Und es ist eine Art Kreuzfahrt über den Atlantik. Also es ging los vor circa 6-7 Jahren, hat er es gegründet. Und es ist ein Schiff mit ganz vielen digitalen Nomaden, die um die Welt zusammenreisen. Und es ist nicht nur die Cruise. Die Cruise geht quasi von Teneriffa bis nach Salvador in Brasilien, letztes Jahr im Dezember. Und viele Nomaden reisen danach mal noch zusammen rum. Das heißt, viele von meinen Freunden, die ich habe, sind auch aus der digitalen Nomaden-Community und vor allem aus der Nomad Cruise. Eigentlich ist noch der Sticker.
Okay.
Genau. Und mit denen reise ich zusammen rum. Das heißt, im Endeffekt ist so, der eine sagt, okay, ich bin da und da in dem Ort, hast du Bock mitzukommen? Und dann ist man meistens auch in demselben Ort wie die anderen Leute auch, ja. Also eigentlich wie so eine Art Travel-Community, die zusammen die Welt reist. Ja,
coole Geschichte. Also das heißt, es sind auch immer dieselben Leute?
Ja, nein. Also bei diesen Nomad Cruises nehmen schon viele Leute mit, die wiederholt dabei sind. Aber kommen wir neu dazu. Und auch, es gibt nicht nur die Nomad Cruise, es gibt noch andere Organisationen wie Wi-Fi Tribe, Hackers Paradise, Citizen Circle und noch ganz viele Nomaden, die keinem Club angehören. Ne? Also du kannst auch einfach so rumreisen und triffst dann in Cafés, in Coworking Spaces, andere digitale Nomaden. Also die Szene wächst und es gibt immer mehr.
Coole Geschichte. Ja, ich bin völlig beeindruckt. Und da kann man wirklich sein Leben mit bestreiten, mit dem, was du machst. Dass du sagst, ich schalte für Auftraggeber Facebook-Anzeigen, Meta-Anzeigen, schreibe meine Bücher. Wie viele Bücher hast du am Start?
Bisher noch keins.
Ja, das hört sich mal nach einem Businessplan an. Das ist ja mal was, oder?
Also das ist für mich ganz, wir haben schon eins. Also ich war mit meiner Businesspartnerin zusammen. Und das Business, das sieht folgendermaßen aus. Wenn du anfängst, musst du erstmal anfangen und musst eine Liste aufbauen, eine E-Mail-Liste. Und brauchst dafür ein Teaser-Book. Aber das Ding ist, wir schreiben mit uns selbst, wir haben Ghostwriter. Und die Ghostwriter schreiben Bücher, wir veröffentlichen die nur und bauen Covers und machen das ganze Marketing drumherum. Und wir haben quasi einen fiktiven Pen-Name, den wir dann
erfinden. Okay.
Wenn man eine Liste hat, mit mindestens 2000 Subscribern, dann kann man loslegen und die Bücher auf Amazon auch vertreiben. Aber bisher haben wir das noch nicht. Aktuell sind wir ca. bei 500, 600 Subscribern. Wahrscheinlich dauert es noch bis mindestens Juni, bis wir dann erste Buch dann releasen werden.
Aber haben eine blöde Frage. Warum brauchst du eine Mailingliste, wenn du ein Buch veröffentlichst?
Das machst du, weil du Swaps machst Autoren-Swaps. Das heißt, im Endeffekt, du tauschst die Liste aus mit anderen Autoren. Das heißt, ich habe ein super cooles Buch über zum Beispiel BDSM, weil du es vorhin erwähnt hast im Vorgespräch, ne?
Das war ein Versprecher. Ja.
Ach, echt? Okay. Ja. Alles klar. Genau, also du hast irgendein Buch. Also wir machen meistens mal Liebesromane. Also die Zielgruppe sind meistens Frauen. Und dann hast du eine Liste mit 2000 Abonnenten. Und dann suchst du einen anderen Publisher, der auch 2000 Abonnenten hast, und tauscht die Liste quasi aus. Das heißt, ich publische dein Buch oder markete dein Buch und er marketet mein Buch. Dadurch hast du dann quasi so eine Art Reziprozitätseffekt.
Okay, das heißt
quasi, du bewirbst über die Liste dein Buch auf Amazon. Das ist der ganze
Ding. Okay, und dann steht drunter 5-Sterne-Bewertung für dieses Buch, obwohl der vielleicht nur in deiner Mailingliste drin ist.
Die Bewertungen kommen natürlich durch die Käufe, ne? Also wir sind alle echt, im besten Fall. Die Mailinglisten werden nur für die Bewerbung gemacht, ne? Das heißt im Endeffekt ist nur ein Link zu dem Buch und dann kann jeder natürlich entscheiden, klickt da drauf und möchte das Buch dann nachher kaufen. Oder du singst bei der Amazon, dass die meisten Sales werden gemacht durch Kindle Unlimited. Das heißt, du hast einen Plan, dass du unendlich viele Bücher lesen kannst und die Publisher werden nur bezahlt oder die Autoren werden nur bezahlt über die gelesenen Seitenanzahl. Das heißt, im Endeffekt, die meisten Bücher, die veröffentlicht werden, sind eigentlich kostenlos für die ganzen Leser, wenn sie Kindle Unlimited dann natürlich haben, ne? So eine Art Abo-Modell.
Kostet, glaube ich, 9 Euro oder irgend sowas im Monat. Irgendwann 10.
Ich habe selber nicht. Ich habe selber kein Kindle nochmal.
Warum auch? Ne? Was nimmst du für eine Software dafür her? Nur so ganz nebenbei gefragt.
Software für das
Veröffentlichen? Ja, also zum Schreiben der Bücher, ja.
Das Schreiben der Bücher ist ein echter Menschen.
Nein. Welche Software verwendest du?
Also wir nutzen Upwork und das Bücher werden geschrieben in Word und dann mit einem Tool called, das nennt sich Calibre, dann zusammengebaut und dann wird es veröffentlicht. Okay. Genau, das meintest du, ne? Also Calibre setzt quasi das Dokument zusammen mit dem Cover und den ganzen Informationen. Also wer ist der Name, Autor der und so weiter, ne? Und Buchreihe, Titel.
Also nur damit ich es verstanden habe, du schreibst keine Bücher, sondern du hast Ghostwriter, die schreiben für dich die Bücher und du publizierst die unter deinem eigenen Namen, oder?
Nein, alles ist sind fiktive Namen. Sogenannte Pen-Names. Das heißt, du kannst irgendeinen Namen dir ausdenken, wie, ich nenne mal was, Clara Rosewood,
Emily Joe Kent. Biden.
Joe Biden, genau, den gibt es natürlich schon, aber... Genau, du suchst fiktive Namen aus und baust quasi ein Autorenprofil darauf, aber es ist echt nur gar nicht gäbe. Es gibt ja, du hast ja selber schon, falls ich es sagen darf, ein Buch veröffentlicht.
Ich habe gerade eine Tonstörung. Da ist gerade eine Tonstörung. Ich habe das nicht verstanden.
Also, ich kann es auch gerne rausschneiden, wenn das nicht ein Name ist. Aber im Endeffekt, schau dir mal an, Joan K. Rowling, die hat Harry Potter geschrieben und hat dann, nachdem die Reihe fertig war, hat sie unter einem Pseudonym ein Buch geschrieben, was auch erfolgreich geworden ist, lustigerweise. Ne? Und erst, ich glaube, ein Jahr und zwei kam nachher raus, dass sie es gar nicht war, sondern es war ein Pseudonym, unter dem sie es veröffentlicht hat.
Und das heißt, hoffst du, dass du damit Geld verdienst? Was, also bei Amazon ist es noch hoffen, bei Meta-Anzeigen ist es mittlerweile ein Business.
Also ich würde sagen, bei Meta ist in der Tat, da bin ich Freelancer für einen Freund von mir. Also der hat eine Meta-Agency seit 8-9 Jahren und ich helfe ihm quasi für einen Kunden, das Ganze zu promoten.
Und
also Meta-Ads ist mein kleines Business. Aber macht damit Geld auf jeden Fall. Das mit Amazon wird auch Geld bringen, auf jeden Fall. Aktuell haben wir nur Kosten. Ne? Also mein Businesspartner und ich haben eine Firma gegründet im letzten Oktober. Jetzt haben wir schon April. Also das Ganze, bis man mal ersten Umsetzung macht, dauert meistens 8-9 Monate, ne? Bis er mal rumkommt. Und dann schauen wir weiter. Aber wenn es mal läuft, dann wird es auf jeden Fall gut laufen.
Da kann ich nur bestätigen. Ich habe ja auch das ein oder andere Buch publiziert, beispielsweise Hypnosis Baby, sanfte Geburt mit Hypnose. Ja? Mhm. Und da kommt halt jeden Monat ein bisschen Geld rein. Das ist jetzt nicht, dass man davon reich wird, ja. Aber wenn du da ein Buch hast und da ein Buch hast und da ein Buch und ja, dann die Summe macht es letztendlich aus. Und das Schöne bei Büchern ist, besonders bei Liebesromanen, da brauchst du kein Update zu schreiben. Ja, wenn du irgendein Tutorial für eine Software schreibst, dann gibt's die Version 3.0, 4.0 und was weiß ich was. Gibt's bei den Liebesromanen gibt's das nicht.
Ja. Ja, das stimmt, genau. Es ist quasi ein Evergreen, ne? Es zieht immer. Liebe gibt's immer.
Ja, hoffen wir mal, dass es immer bleibt. Dann hast du, wir wollen keine Summen wissen, dann hast du, oder finanzierst du viel mit Bitcoin, hast du gesagt?
Ich bin investiert in Bitcoin, ja.
Der Kurs liegt...
Aber mein Lebensstil finanziert auf dem Cashflow, ne? Also ich muss nicht meine Investments aufbrauchen, um sie in den Lebensstil zu machen.
Aber eine Frage kannst du beantworten, wenn du sie möchtest. Wann, also was hat das Zehntel, Halbe, 50, die 100 Bitcoins, was immer du hast, damals gekostet, als du es gekauft hast? Wann bist du eingestiegen?
Ich habe ja an verschiedenen Zeitpunkten gekauft. Ich habe gekauft 2017, als er bei fast 20.000 stand. Ich habe gekauft, als er bei 3.000 stand, 2019. Okay. Ich habe gekauft, als er bei 30.000 stand. Also das war so Durchschnittseinstiegspreis wahrscheinlich rund 15.000, denke ich.
Ja, gut. Da kommt es auf die Summe drauf an, die sich jetzt mehr als vervierfacht hat. Ja, das ist ja dann praktisch. Ja, liegt ja gerade bei 69 oder sowas, 68. Das schwankt ja im Moment. Ein bisschen gerade. Ja. Zielpreis ist 1 Million, was man so gehört hat. Ja, pro Bitcoin.
Ach, die Vorhersagen, die gehen da weit auseinander. Ne? Also es gibt ja einen, die sagen, Bitcoin geht bis zum Mond und erreicht die Million. Andere sagen, es geht auf null, es ist wertlos, es wird komplett runtergehen. Im Endeffekt liegt die Wahlverschenkung zwischendrin. Ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass Bitcoin noch eine sehr, sehr lange und gute Reise vor sich hat. Die Frage ist echt, wohin es gehen wird. Aktuell sehen wir natürlich, dass wir in die ganzen Investmentfonds einsteigen. Bitcoin ETFs wurden lanciert vor ein paar Monaten, wo echt auch große Fonds, Versicherungsfonds einsteigen können und so weiter. Also der Zugang wird immer leichter auf jeden Fall, aber wo die Reise hingeht, das wird abzusehen.
Ja, und was man nicht vergessen darf, Venezuela hat Bitcoin als offizielle Währung eingeführt und Namibia, glaube ich, auch. Ich glaube,
du meinst El Salvador, ne?
Aber wollte Venezuela es auch nicht anführen?
Ah, kann sehr gut sein. Ich habe da den Petrodollar eingeführt, wenn ich mich alles täusche.
Und war es nicht?
Damals, genau. Ja, aber es kommt
und, der ehemalige, Bürgermeister von New York, der hat sich doch auch, glaube ich, in Bitcoins bezahlen lassen, gell? Irgendwas war da.
Boah, das weiß ich leider gar nicht. Also ich kenne Giuliani nur in Verbindung mit dem 11. September und so weiter. aber ansonsten habe ich über den keine Ahnung. Aber kann gut sein. Also es gibt viele Politiker, die auch in der Tat dafür mal sehr, sehr proaktiv rangehen an das Thema und auch dafür sind. Ja, und früher war mehr Widerstand da, jetzt würde ich sagen, mittlerweile etablierter, auch gerade weil die ETFs gelauncht worden sind, von der SEC approved worden sind. Jetzt bleibt abzuwarten, wo die Reise hingeht.
Schauen wir mal. Ja. Es ist auch keine Anlageberatung, dieser Podcast. Wenn ihr Geld in Bitcoins hineinstecken möchtet, dann ist es euer Thema. Ich empfehle es nicht. Ich sage auch nicht, dass ihr es nicht machen sollt. Also er hat welche, ich habe nicht welche, ich habe wenig. Ein Bruchteil, 0, irgendwas Bitcoin habe ich. Ja. Naja, es war damals zu teuer. Damals war er irgendwie bei 60 oder sowas. Oder 56.000. Okay, das war krass. Vor 2 Jahren, irgend sowas in dem Dreh rum. Und da war das ein bisschen steier. Ja. Also ich habe einen Bruchteil, ein Brüchlein.
Ja. Also Michael Saylor, der Gründer von MicroStrategy, ne, ist ja einer der größten Bitcoin-Bullen da draußen. Also bullish heißt, dass man auf steigende Preise hofft und wettet. Ne? Und Michael Saylor ist das CEO von MicroStrategy, eigentlich eine Software-Company sind. Aber er hat mittlerweile, macht er mit seiner Firma mehr Geld durch Bitcoin als durch sein eigenes Business. Das ist ja lustig. Und er sagt immer, du brauchst mindestens 0,1 Bitcoin, damit du irgendwie sag mal, Wohlstand aufbauen kannst in Zukunft. Und weil wenn man schon mal, sagen wir mal 10 Bitcoin hat, dann ist es schon mal
ja, aber 0,1 Bitcoin, das sind $6,000. Entschuldige bitte, ja.
Ja, warte mal ab. Also ich weiß nicht, wo es hingeht. Ne? Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, wo die Reise hingeht, aber Bitcoin ist begrenzt. Ne?
Ja,
Bitcoin
schon, aber,
Gold. Du hast nur
aber wenn es jetzt hergeht, wenn sie jetzt hergehst und der Bitcoin-Kurs auf 1 Million hochgeht und hast 0,1, bist du bei 100.000. Also hört sich viel an, die Summe, aber wenn du sonst kein Einkommen hast, sind 100.000 relativ schnell weg. Ne? Das ist, ja, also...
Vielleicht ist es noch höher als 1 Million. Aber du hast recht, natürlich, ja. Also, was man sagen kann, ist, dass aktuell die Nachfrage im Chefangebot, ne? Also, wir haben aktuell schon 19,67 Millionen Bitcoin geschürft und wir haben nur 21 Millionen. Also, wir haben noch 1,3 Millionen, die noch geschürft werden in den nächsten 120 Jahren. Ja, also, das ist schon mal eine Ansage. Und wir haben auch jetzt gerade, jetzt in 8 Tagen, das nächste Halving, das heißt, die Ausschüttrate von Bitcoin wird nochmal halbiert in 8 Tagen.
Das heißt, es gibt weniger, die Hälfte neue nur noch und die Nachfrage steigt.
Aktuell steigt die Nachfrage,
also, ja. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er Anlage Assets hat, wie ETFs, Aktien oder ähnliches, ja. Die Zeit ist der ausschlaggebende Faktor. Ne? Nicht der Kurs, okay, sondern die Zeit. Und ich glaube, der Warren Buffett hat es gesagt, der sagte, kauft euch irgendeine Aktie, ETF oder whatever, und dann schaut bitte nicht mehr auf euer Portfolio, sondern erst bitte in 20 Jahren. Ja, weil sonst, die meisten kriegen ja ein Herzkasper, wenn sie dann sehen, oh Gott, ja, 10% minus, oh, Geld weg. Ja. Ja, also das sollte man nicht machen.
Auf jeden Fall, also Krypto ist immer massiv volatil. Ne? Also wenn man jetzt investiert und es kann auch mal runtergehen um 30%, 5% und noch mehr. Aber im Endeffekt bei Bitcoin zumindest hat sich immer wieder erholt. Ne? Andere Coins, schwierig. Also manche von denen gehen auf Null und kommen nie wieder hoch. Aber gerade Bitcoin und Ethereum zum Beispiel, die haben immer wieder neue All-Time-Highs gemacht, also neue Allzeithochs, wo sie nochmal das alte Hoch erreicht haben und drüber gegangen sind.
Ja. Wenn du, gehen wir zurück zum digitalen Nomadentum, also ich meine, Geld verdienen, sprich über Bitcoin ist auch digitales Nomadentum in Reinstform. Ja. Und du hast gesagt, da gibt es so Nomaden-Communities und die haben auch immer die gleichen Airbnbs oder ist das, wechselt das?
Nee, das ist immer anders. Also natürlich gibt es Austausch, also angenommen, du bist jetzt gerade Kapstadt und willst wissen, wo gibt es coole Airbnbs, dann werden die Leute sagen, hier, geh mal in die und die Region, Greenpoint, Seapoint, das ist ganz nice und so. Also im Endeffekt wird viel natürlich ausgetauscht, also gerade auch also unterkunftstechnisch gibt es viele, viele Tipps und Tricks, aber es sind immer andere Airbnbs. Also manchmal bin ich mit alleine, manchmal bin ich mit anderen Nomaden zusammen, manchmal auch irgendwo im Hostel oder so, ne? Also im Hotel, also es ist verschieden, aber meistens in der Tat schon längerfristig an einem Ort, also sagen wir mindestens mal so 1 Monat oder so.
Kostet so ein Airbnb?
Und unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel in Buenos Aires habe ich gezahlt $550 für 1 Monat.
550 oder 550?
$550.
Das ist okay. Für 1 Monat. Das.
Genau, also verglichen mit der Schweiz auf jeden Fall. Aber angenommen, man ist in Thailand, waren es 400 für so ein Kondo für 1 Monat, €400. Und da kannst du noch billiger kriegen, klar. Also du kannst auch runter in ein Hostel, wenn du willst. Am Endeffekt, wenn du im Hostel schläfst, dann zahlst du vielleicht pro Nacht vielleicht 3 bis 5 Euro oder sowas oder 10. Aber da hast du auch keine Produktivität. Weil im Endeffekt geht es auch darum, dass du reist, Reisen und Arbeit kombinierst. Und wenn du nur am Reisen bist, dann bist du kein Nomade, sondern bist du quasi ein Reisender.
Wie viele Sprachen sprichst du?
7 Sprachen.
Komm. Plus Latein. Komm. Welche sind das?
Also Deutsch, Holländisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, ja. Und Latein habe ich doch
schon. Ja, du kannst ja auch fast Italienisch, weil wenn du Spanisch kannst und Latein, dann ist ja Italienisch kein Thema.
Ja, ich kann mich überall durchschlagen, aber ich würde nicht sagen, dass ich die Sprachen, also dass ich da gut drin bin. Also auch bei den 7 Sprachen. Ich kann vielleicht 3 fließend, das ist Holländisch, Deutsch und Englisch und den Rest so schlage ich mich irgendwie durch.
Ja, das reicht ja. Was bringt dir das Nomadentum?
Das Nomadentum bringt mir ein krasseres Leben, würde ich sagen. Freieres Leben mit sehr viel mehr Abwechslung. Und
ja, aber du hast keine Familie.
In der Tat eine Selbsterfüllung.
Du hast keine Familie. Du siehst, solltest du Geschwister haben, diese Geschwister nicht. Du siehst die Mama und Papa, sofern vorhanden, auch nicht. Und die leben die ganze Zeit mit, was weiß ich, was, erhöhten Puls und erhöhten, ja, weil sie Angst um dich haben und denken, oh, wo ist der jetzt, ja.
Also, das stimmt. Ich sehe natürlich dann manche Leute weniger als vorher, aber auch gerade jetzt die Familie sehe ich irgendwie ähnlich oft wie vorher oder sogar öfter. Und so aus folgendem Grund war, ich bin ja vor 9 Jahren in die Schweiz ausgewandert und damals habe ich schon meine Brüder oder meine Familie vielleicht 1-2 Mal im Jahr gesehen. Ne? Und jetzt genauso. Also ich reise jetzt zurück in 5 Tagen nach Deutschland, sehe kurz meine Eltern, dann fahren wir alle zusammen zu meinem Bruder nach Erfurt und ich bin Onkel geworden im Dezember. Ich habe meinen Neffen noch gar nicht gesehen. Das stimmt.
Ja, das.
Aber ja, ich sehe meine Brüder im Jahr bestimmt auch 2 Mal oder so, ne? Also meine Familie 2-3 Mal. Und davor auch nicht mehr. Also bevor ich Nomade war in der Schweiz, oder ich habe vorher schon in Dänemark studiert, habe ich sie auch nicht mehr als 1-2 Jahre im Jahr gesehen. Also.
Was war das schönste Erlebnis bisher?
Auf meiner Reise? Boah, es gab sehr viele schöne Erlebnisse. Aber jetzt gerade kürzlich, auf jeden Fall Silvester in Rio de Janeiro. Das war unglaublich schön. Also es war magisch. Also alle sind in weiß angezogen und dann um 12 Uhr nachts gibt es ein riesen Feuerwerk. Danach springen alle ins Meer rein und müssen mal 7 Wellen drüber springen. Ich habe es, glaube ich, irgendwie auf 100 Wellen geschafft und mich komplett dann reingehauen mit Boxershorts. Das war einfach ein cooles Event. Ansonsten ja auch natürlich zu reisen. Als ich in Bali war, war eine unheimlich tolle Zeit. Ich war da ein Teil von einem Yoga-Studio, habe Air-Yoga gemacht, war dann ein Teil von Kakao-Zeremonien, Ecstatic Dance und lauter andere Sachen, die man sonst nicht so sieht. Also ich würde sagen, es gibt so viele tolle Momente, aber ich kann es gar nicht in Worte fassen, was jetzt der beste Moment war. Ich würde einfach sagen, die Community und das Mindset, zusammen zu reisen und die Welt zu erkunden. Das ist einfach ein unglaublich tolles Leben.
Ja, das sollten die einen oder anderen machen, die bei uns im Bundestag sitzen, dass sie mal rauskommen und sich mal irgendwie die Welt anschauen, mal sehen, wie es dort wirklich, wirklich abgeht. Warst du auch schon im sogenannten Nahen Osten?
Im Nahen Osten war ich noch nicht. Mein kleiner Bruder, der hat Arabisch studiert und der ist immer unterwegs. Der war schon in Israel, der war dann schon in anderen Gegenden unterwegs. Ich war noch nicht dort, ne. Also ich war in Dubai, aber das zählt tatsächlich, ja. Ne?
Warst du schon einen in Afrika?
Ja, war ich. Und zwar war ich da auf einer Safari. Auch vom selben Gründer wie die Nomad Cruise. Der hat 2022 im Oktober eine Safari organisiert, die Nomad Safari. Da sind wir zusammen mit ungefähr 40 Leuten in so 2 großen Trucks rumgefahren. Und sind 12 Tage lang von Johannesburg, also Südafrika, nach Botswana und dann nach Zimbabwe gereist. Und dann waren wir alle getroffen in Kapstadt, dann für, und war ich dann auch ungefähr 5 Wochen danach. Genau.
Krass, krass. Für wen bietet sich digitales Nomadentum nicht an? Okay, wenn du ein Familienmensch bist, ja, wenn du irgendwie verheiratet bist, 5 Kinder hast, dann kannst du nicht sagen, du, bye bye, ja, ich mache jetzt hier einen auf digitalen Nomaden. Für wen ist es nicht geeignet?
Sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, für die Allerwenigsten ist es nicht geeignet. Eigentlich würde ich sagen, erstmal primär die Leute, die keinen Bock drauf haben, die sagen, ich möchte auf jeden Fall an einem Ort bleiben, ich brauche die Stabilität, ich brauche hier meine Wohnung mit allem drum, was ich, alle Geräte, meine ganze Kleiderschrank voll mit Klamotten, Für den ist es nichts. Also normal sind meist auch Minimalisten. Das heißt, ich habe jetzt ein Hemd hier und das ist eins der besseren. Der Rest sind also T-Shirts, die schon abgewetzt sind. Also im Endeffekt, als normal bist du auch meist ein Minimalist. Ja, das heißt, ich habe insgesamt 5-6 Hemden. Das war's. Ja, das heißt, du musst minimalistisch sein als Nomade. Du kannst auch mit Koffer rumreisen. Ich reise mit Handgepäck rum, meinem Rucksack und noch einem kleinen Handgepäckskoffer. Also im Endeffekt, das ist ein Punkt. Das nächste ist, dass Familie, ja, klar, Familie ist natürlich ein Faktor, wenn du sagst, okay, ich will eine Familie gründen, ist bestimmt leichter, wenn du an einem Ort bist und dann, sagen wir, in Deutschland eine Wohnung hast und das Kind wird dann, der Kind dann so betreut. Aber es gibt auch Nomaden mit Kindern. Es gibt alleinerziehende Mütter, die reisen rum, es gibt auch Familien, also echte Ehen und so weiter, die zusammen rumreisen. Es gibt sogar einen Verbund, zum Beispiel einen Typen, der heißt Kay Sundance, der hat einen Verbund von irgendwie, glaube ich, 7-8 Familien und die reisen zusammen rum mit irgendwie dann 30-40 Leuten und die Kinder wachsen zusammen auf. Das heißt, sie sind 3 Monate lang in Brasilien, 3 Monate lang in Thailand, 3 Monate lang in Indien und auch immer sich gerade hinzieht und die machen so eine Art Community.
Wir machen das mit der Schule?
Viele machen Homeschooling in der Tat. Okay. Und die haben sogar vielleicht einen eigenen Lehrer, ne? Ich weiß nicht genau. Ich habe keine Kinder selbst, also keiner, von denen ich weiß. Und in der Regel ist es so, die haben entweder einen Lehrer vor Ort oder die machen Homeschooling, wo dann einfach Online-Lehrer dann da unterrichten zum Beispiel und so weiter, ne? Aber im Endeffekt, die Frage, für wen ist es nicht geeignet? Ich würde wahrscheinlich sagen, für Leute, die keinen Bock drauf haben und denen es einfach so, wo es ihnen gerade gut geht. Also ich bin, sag mal, auch, ich habe auch mal das Gefühl, ich könnte auch an einem Ort sein, wo es mir gefällt, also ein Freund von mir, der ist auf Mallorca und er sagt, ihm gefällt Mallorca so gut, dass er auch da happy ist. Ne? Also er muss nicht rumreisen. Aber das Rumreisen ist natürlich cool, weil du kannst halt extrem viel mehr sehen von der Welt. Und wir haben halt nur ein Leben wahrscheinlich, also es sei denn, wir werden reinkarniert und so weiter, aber wir haben ein Leben und mein Ziel ist es, so viel von der Welt zu sehen wie möglich, ja? Und dabei die besten Erfahrungen zu machen, die ich kann. Und nicht mal Geld zu maximieren irgendwo im Konzern in der Schweiz, sondern quasi als Nomade Geld zu verdienen und on the road Erfahrungen zu sammeln. Das ist eigentlich eins der Sinne meines Lebens auf jeden Fall.
Ja, das ist ja super. Wie gesagt, es muss ja nicht für jeden sein, aber für viele kann es sein.
Genau.
Ich glaube, es macht durchaus Sinn, dass man das macht, bevor man sich vielleicht eine Immobilie kauft, einen Kredit abbezahlen muss oder bevor man Kinder hat, weil dann, ich glaube, dann ist es ein bisschen entspannter.
Dann ist es auf jeden Fall entspannter, auf jeden Fall. Aber ich kann es nicht sagen, ich habe keine Kinder bisher. Aber ich habe, wie gesagt, ich kann auch Familien, die rumreisen, als Family
genau. Ja, ich glaube das ja auch nur, ich hab ja auch keine Ahnung. Ja, ist ja nur ein Glaubenssatz. Ja, kann ich nehmen.
Ja.
Warum?
Also auf der ersten Nomad Cruise 2018, da war noch Familie dabei, weiß ich noch ganz genau. War ein Kumpel mit seiner Frau und 2 Kindern auf dem Boot. Und sie ist immer wieder Kinder dabei auf der Nomad Cruise, also das gibt es auf jeden Fall.
Spannende Geschichte. Und Krankenkasse haben wir schon gesagt, da bist du in der Schweiz weiter versichert?
Habe ich noch in der Schweiz, ja, genau.
Okay.
Aber alternativ, wenn ich nicht mehr wäre, also aktuell ist mein Ziel, ich möchte Schweizer werden. Ne? Ich habe jetzt noch ein Jahr, bis ich den Pass beantragen kann. Und wenn ich dann den Pass habe, dann schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht. Ne? Also vielleicht werde ich abmelden, vielleicht werde ich bald von der Schweiz als Homebase. Aber es gibt auch viele Nomaden, die keine Homebase mehr haben. Und da gibt es einen Krankenkassen, die sich darauf ausgelegt haben, dass die Nomaden quasi versichern. Gibt's auch schon, ja, ne? Aber da gibt es eine, heißt ein Safety Wing, dann hast du eine Gesellschaft in Belgien, die sehr gut sein soll.
Luxemburg, genau, ist, ja, glaube ich, gibt es jetzt noch eine in Luxemburg, die das auch macht.
Ja, genau. Ja.
Und die ist auch gar nicht so teuer. Ja, fand ich sehr spannend.
Ich glaube, die zahlen irgendwie ca. 300 Euro im Monat oder so,
um den Dreh. Ja. Warst du schon mal krank auf deinem ganzen digitalen Nomadentum, dass du gesagt hast, ich muss ins Krankenhaus?
Ich war selten krank, also ich bin auch selten krank, ich habe ein ganz gutes Immunsystem, aber ich hatte da halt auch schon Sachen, zum Beispiel ich war letztes Jahr im Mai, war ich in Thailand und da war ich tauchen auf Koh Tao, das ist eine Insel, wo man super tauchen gehen kann, mit 80 Tauchschulen auf einer Insel und ich habe mir dort eine Mittelohrentzündung zugezogen durch das Tauchen, weil Wasser ins Ohr reingekommen ist und bin ich in der Tat auch zum Arzt gegangen in Bangkok, war das dann nachher, in einem riesen Krankenhaus. Das war auch echt eine coole Erfahrung, weil das war, ich habe 80 Euro, glaube ich, gezahlt für die ganze Behandlung und habe da halt so einen Ohrenarzt reingeschaut und so weiter, ne? Und alles gereinigt und meinte, alles okay, mach einfach hier ein paar Tropfen rein und so und dann wird es wieder gut. Und das kostet 80 Euro, aber die Behandlung war erstklassig. Du kamst da rein, du wurdest aufgenommen, die haben Englisch gesprochen, du hast dann Wasser bekommen, Orangensaft und einen Apfel und so und war echt eine ganz coole Experience. Also es gibt auch diesen Begriff von, muss man sagen, Gott, wer ist denn das? Also im Prinzip Tourismus für Krankensachen, ja. Also Medizintourismus, Medical Tourism, ja. Glaube ich, heißt es, ne? Das heißt, du kannst auch, wenn du für eine, irgendeine Sache, wenn die teuer ist in Deutschland oder in der Schweiz, kannst du auch noch ins Ausland gehen, die dann billiger ist. Zum Beispiel Thema Haartransplantation, also mir ist kein Thema, aber es gibt viele Leute, die haben, die brauchen eine Haartransplantation, die gehen dann nach Istanbul zum Beispiel, weil da ist ein riesen Hub, wo die dann drauf spezialisiert sind und es ist viel billiger als Deutschland zum Beispiel. Also es gibt im Endeffekt auch einen medizinischen Tourismus, dass Sachen, Leistungen außen billiger sind als im Heimatland. Ah, zum Beispiel, Beißschiene. Ich habe mir eine Beißschiene machen lassen, weil ich nachts knirsche in Griechenland. Und die kostet 120 Euro. Und die hält immer noch. Die ist schon 4 Jahre alt. Und in der Schweiz kostet es über 1000. Ne? Also ist schon ein Unterschied auf jeden Fall.
Ja, klar, klar, klar. Ja. Wunderbar. Haben wir irgendwas vergessen zum Thema digitalen Nomadentum? Haben wir irgendwas...
Gibt noch so viel zu erzählen.
Das glaube ich dir. Glaub ich.
Aber die Frage ist, was sind Sie denn Hörer?
Ja, die Geschichte ist, wir wollen hier einen Überblick geben. Und wenn dann jemand eine Frage hat, dann darf er sich gerne an dich wenden.
Sehr gerne.
Und dann wirst du jetzt mit Fragen überschüttet, wie man da, man kann so ein Business draus machen. Ja.
Können wir wahrscheinlich machen, ja.
Nomad Consulting. Ja.
Yes. Aber ich nehme nur Bitcoin an. Also wenn die bezahlen wollen, dann...
Und nur ganze.
Gibt's auf meiner
Wallet. Nur ganze Bitcoin.
Okay. Und nur ganze Bitcoin, genau. Nee, Euro geht auch. Fiat geht auch.
Okay. Naja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bin ich ja mal glücklich. Ganz kurz noch die Struktur der Nomaden. Von der Schulbildung her, sind da alle Gruppen dabei, mit Studium, ohne Studium, Verkäufer, Verkäuferinnen, whatever, sind die da alle vertreten?
Sehr gute Frage, weil das ist eine Sache, über die man nämlich gar nicht redet, weil es irrelevant ist. Eigentlich interessiert sich keiner dafür, was dein Hintergrund ist oder was du studiert hast, sondern eher so, was machst du jetzt und so, ne? Was ist dein Business, wie verdienst du Kohle, dass du das Ganze finanzieren kannst und was hast du für coole Ideen. Aber du hast in der Tat alles dabei. Ich bin zum Beispiel Akademiker, ich habe einen Doppelmasterabschluss in BWL. Bräuchte ich das jetzt für mein Business? Wahrscheinlich nein. Also ich hab eine Konzernvergangenheit, ich habe da im Konzern gearbeitet, früher in der Schweiz und so. Aber im Endeffekt könnte ich die Sachen, die ich jetzt mache, auch machen mit dem Hauptschulabschluss wahrscheinlich, genau. Es geht ja nur um den Drive und das... die Bereitschaft zu lernen.
Ja, das finde ich ja cool. Das finde ich ja cool in anderen Ländern. In Deutschland wirst du gefragt, welches Zertifikat hast du, welchen Lebenslauf hast du, wie viel Lebenserfahrung hast du, welche Sprachen sprichst du. Und das interessiert in anderen Ländern relativ wenig.
Absolut. Gerade für den digitalen Nomaden so viele Unternehmer. Ich bin jetzt auch immer mehr Unternehmer. Und als Unternehmer brauchst du an sich kein Studium oder so. Du kannst einfach loslegen. Es sei denn, willst du irgendwie den nächsten oder was super Nanotechnologie-Bot bauen, wo du Physik studiert haben musst. Aber wenn du jetzt irgendwas im Online-Business machst, ja, E-Commerce, whatever, brauchst du kein Studium. Das kannst du alles online beibringen. Du kannst dir YouTube-Videos reinziehen, Kurse reinziehen, kannst dir Coaches buchen, die das erklären. Aber du brauchst kein, sagen wir, formelles Studium mehr. Auf keinen Fall. Und viele von den Nomaden sind ausgebrochen aus dem System, oder? Weil sie sagen, okay, ich bin enttäuscht von dem, was mein Studium mir gebracht hat in meinem alten Job. Ich möchte in meinem Leben einfach mehr haben. Ne? Und dieses Mehr, dafür brauchst du kein Studium. Ich hatte auch damals, ich habe oftmals, so in den letzten 7 Jahren, bin ich auf dem Unternehmertrip, ne, da ich davon gehört habe. Ich habe auch damals gedacht, wenn ich nochmal anfangen würde nach dem Abi, würde ich wahrscheinlich kein Studium machen, sondern direkt eine Firma starten und loslegen.
Das Problem ist, wenn du nach dem Abi, das Problem direkt nach dem Abi ist, dass die vielen, dass man noch gar nicht in dem Alter ist, dass man sowas abschätzen kann. Oftmals. Nicht alle, ja. Und dann sind die meisten Abiturienten oder auch Menschen, die aus der Realschule kommen, leicht desorientiert, weil die Vorstellung haben, wenn ich dies oder jenes jetzt lerne oder studiere, dann muss ich das mein ganzes Leben lang machen. Ja, und.
Ganz genau. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Ja. Also ich kann kurz noch davon zwei Worte zu sagen. Also ich bin aufgewachsen in der Schule mit diesem krassen Leistungsdruck. Also mein Vater war auch Lehrer und er war stellvertretender Schulleiter und mein Onkel hat einen Doktor sogar in der Theologie. Das heißt, bei uns war Leistung immer extrem wichtig, ne? Akademische Leistung. Das heißt, für mich war auch ganz klar, ich habe jetzt ein 1,5 Abi gemacht, ich muss jetzt irgendwie in eine Privatuni gehen, muss BWL studieren, dann irgendwie einen krassen Job nachher machen, im Konzern und so weiter oder in der Beratung, whatever, wo ich dann ganz viel Geld verdiene. Und da habe ich es geschafft. Das war so mein Ziel. Aber im Endeffekt war das leider die falsche Motivation, oder? Weil ich wollte im Leben andere Sachen, habe ich nachher herausgefunden. Aber im Endeffekt war dieses akademische Leistung war extrem, extrem wichtig. Und gerade nach dem Abi musste ich mir entscheiden, okay, was mache ich jetzt für ein Studium? Weil ich bin ja Scanner, ich bin ein Scanner-Podcast, ne? Scanner sind Leute, die sich festlegen wollen. Und da muss ich mich irgendwas festlegen. Das war für mich auch
super schwierig. Darf ich kurz was korrigieren? Ja. Also Scanner sind keine Menschen, die sich nicht festlegen wollen, sondern das sind Menschen, die vielseitig interessiert sind. So ist richtig. Ja.
Genau. So, das ist richtig, genau. Und in der Schule ist sogar ein Scanner-Thema, ne? Weil du hast in der Schule hast du Mathe, Physik, Bio, Sport, Musik. Aber sobald du dann aus der Schule raus bist, dann sagen die, jetzt musst du dich festlegen auf ein Thema. Und das war das Schwierige für mich. Dann habe ich gedacht, okay, mach BWL. Mit BWL kannst du nachher alles machen. Du kannst nachher eine Chemiefirma rein, du kannst eine Musikfirma rein, du kannst Logistik machen, whatever. Ja? Also, aber BWL hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich hätte im Endeffekt andere Sachen studieren müssen, würde ich sagen. Oder nicht studieren müssen. Weil im Endeffekt BWL ist ein langweiliges Fach, ja. Also objektiv betrachtet. Ne? Es gab auch coole Sachen. Marketing fand ich mega interessant. Logistik und so. Aber das Größte war extrem langweilig. Buchhaltung, Steuern, Accounting. Und
ja. Du bist jetzt noch in Brasilien und hast gesagt, du fliegst zurück in die Schweiz die Tage, die nächsten Tage.
Nach Deutschland.
Ach, stimmt. Und dann bleibst du 5-6 Monate hier in Europa und dann geht's.
Ich bin in der Tat im Sommer über in Europa, ja, genau. Okay.
Und dann geht's nach, weißt du schon wohin?
Dann geht es nach der nächsten Nomad Cruise und die ist in Vancouver in Kanada und geht nach Tokio in Japan.
Also Vancouver, super, super schön. Was du unbedingt besuchen solltest, ist Vancouver Island mit der Hauptstadt Victoria. Ja. Und wenn du ein bisschen Zeit dort hast in Vancouver, fahr mal in die Rocky Mountains. Es ist wirklich sensationell. Ja.
Super, werde ich machen.
Kann ich jedem empfehlen. Und dann sind wir mit 42 Minuten und 31 Sekunden jetzt beim Ende des Podcasts. Dein Podcast, den verlinkt mir natürlich in den Shownotes hier, damit...
Yes,
ja,
gerne.
Logisch, muss ja sein, ja. Damit auch du einmal einen Abonnenten bekommst.
Ja. Ich habe schon ein paar in der Tat.
Und wem dieser Podcast hier gefallen hat, der darf natürlich auch meinen Kanal abonnieren, freue ich mich riesig drüber. Ein Tipp an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr lebt möglicherweise genau wie ich und genau wie der Christian nur einmal, wenn ihr nicht unbedingt an Reinkarnation glaubt. Das Blöde bei Reinkarnation ist, man kann sich an das, was im Leben vorher war, nicht mehr erinnern. Ja, in der Regel geht es schwer oder gar nicht. Das heißt, ihr habt nur ein Leben und überlegt euch wirklich, ob ihr da dauerhaft irgendeinem Job nachgeht, der euch keinen Spaß macht oder ob ihr vielleicht doch mal, ja, wie soll man sagen, das Leben selbst in die Hand nimmt. Ich glaube, da gehört auch gar kein Mut großartig dazu, sondern einfach reinspringen, losschwimmen und fertig, oder? Ja. Und was kannst du...
War das eine Frage?
Ja, ist so, oder?
Kann ich noch drauf eingehen? Also du brauchst auf jeden Fall schon ein bisschen Mut. Also es ist eigentlich zwei Stufen, ne?
Du brauchst den Mut, den Firlefanz zu Hause wegzulassen. Oder?
Das stimmt, aber es klingt schon viel, viel früher an. Weil, es ist so, ja? Ich war früher im Konzern und ich bin da eingestiegen, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt in einem Trainee-Programm, die geben mir dann nach dem Trainee-Programm nach 2 Jahren eine Management-Laufbahn und so weiter. Es kam alles anders als geplant, weil dann haben sie gesagt, ja, du hast ein Top-Profil, aber wir haben keinen Job mehr für dich, du kommst jetzt hier irgendwo in so ein, whatever, Zweitklasse-Job, operative Sachen. Egal, jedenfalls, die Sache ist, die erste Entscheidung, die man treffen muss, ist, willst du überhaupt deinen Job verlassen? Weil das ist schon mal eine riesen Blockade im Kopf. Ich kann meinen Job nicht verlassen, ich werde arbeitslos, ich bin schlafend in der Brücke und so weiter. Wie soll ich überleben? Wie soll ich Geld reinkriegen? Und das ist der erste Schritt. Wenn du den nicht machen kannst, dann kannst du die kleine Wand schon ganz vergessen.
Moment, wie viel Planung hattest du vorher? Wie viel Planung, das wäre auch noch eine tolle Frage. Wie viel Planung hast du vorher durchgeführt? Oder hast du gesagt, so sonntags, du, ich habe Montag keinen Bock mehr. Ich fliege Dienstag, fliege ich jetzt dahin? Oder hast du ein halbes Jahr ja vorgeplant? Erste Frage, Moment. Zweite Frage, ja. Wie viel Budget sollte man auf der hohen Kante haben, bevor man überhaupt... ja, digitaler Nomade wird.
Also du meinst Vorplanung, bevor ich Nomade geworden bin? Ja. Genau, also ich würde sagen, normal wahrscheinlich seit circa 2 Jahren erst, ne? Also auch noch nicht so lange dabei. Es gibt andere, die sind schon seit 10 Jahren dabei, 15 Jahren dabei oder was, ne? Ich würde sagen, die Vorplanung dauert wahrscheinlich ein paar Monate bis ein paar Jahre, weil das im Kopf auch, das muss sich auch etablieren, ne? Manifestieren. Ich habe zuerst davon gehört, 2017, in einem Podcast, so April, Mai 2017. Bis ich dann Nomade geworden bin, dauerte das dann ein bisschen länger. Ich war dann dabei bei der Nomad Cruise 2018, aber da war ich noch im angestellten Konzern. Ich habe erst meinen Job verlassen, viel später erst. Also ich bin Nomade echt erst, würde ich sagen, seit 2 Jahren jetzt. Also es dauert halt ein bisschen, bis man den Switch im Kopf auch macht. Ne? Und das zweite Frage mit dem Geld. Wie viel Geld braucht man, abhängig wo du bist? Also angenommen, du bist in einem Land wie Brasilien, dann brauchst du weniger Geld, wenn angenommen, du bist in der Schweiz oder bist in Finnland oder so, ne? Oder USA. Also es ist viel, viel, viel teurer. Von daher, ich würde aber generell immer empfehlen, dass man mindestens mal 10.000, 15.000 Euro irgendwie hat, ja, als Rücklagen, weil es kann immer mal irgendwas passieren. Also du willst eigentlich nirgendwo stranden und kein Geld mehr haben. Ja. Das ist immer schon ein bisschen kritisch. Ne? Von daher, Geld kann viele Probleme lösen, zwar nicht alles, oder Geld ist nicht alles, ohne Geld ist alles nicht. Deswegen, wenn du ein bisschen Kohle hast, ist immer gut, dass du einen Puffer hast, um Sachen abzufedern. Ja. Sachen, die passieren können. Ja? Also hohe Arztrechnungen, whatever, die du vorsteigen musst, oder ich weiß nicht genau, ne? Also Rückflüge buchen.
Du musst es immer, genau. Also ja, wichtig, also genau. Ich finde jedenfalls wichtig, dass man das macht, wenn man das Bedürfnis hat und keine Entschuldigung sucht, wie, oh, das kann ich nicht machen, das kann ich meinem Papa nicht antun, meiner Mama nicht antun, der Schwester nicht antun, dem Blablabla nicht antun, ja. Das ist, es ist ja auch nicht auswandern. Man ist ja, wie du sagst, ein halbes Jahr unterwegs. Also, wenn du irgendwie auf Montage bist, auf einer Ölplattform, da bist du auch eine Zeit lang weg. Ja.
Ja. Das ist richtig, genau. Also das Ding mit dem Enttäuschen ist auch so, ne? Also meine Eltern, die das vielleicht gerade zuhören, also nicht, ne? Die war es auch lange Zeit natürlich nicht einfach zu verstehen, was ich mache, ne? Also ich hatte gerade noch im letzten Sommer mit meiner Eltern Diskussion und mein Vater so, ja, man hört dieses Reisen endlich auf. Und ich so, warte mal, das Reisen, das fängt gerade erst an. Weil er wollte natürlich gar nicht hören. Mittlerweile hat er es, glaube ich, verstanden. Der hat mir noch dann ein paar Wochen danach Artikel aus der FAZ geschickt, ne? Wo dann irgendwie drin stand, hier, so war ein deutsches Pärchen, Nina Schwichtenberg und ihr Freund, und die haben so ein Modelabel gehabt in Deutschland. Und das haben die dann verkauft alles und sind nach Bali ausgewandert und sind jetzt da als Digital-Nomaden unterwegs und machen da eigentlich den Social-Media-Bereich. Und erst dann, als mein Vater das Artikel in der FAZ gelesen hat, dann kam, hat er einen Klick gemacht und dann kam es auch in seiner Realität an, ne? Dass es ein echter Lebensstil ist, dass man es auch nachhaltig irgendwo so länger betreiben
ja,
kann.
Ja, das steht ja auch da in der FAZ. Das ist ja nicht irgendwie so eine, genau, so eine Schmuddelzeitung, ja, irgend sowas. Das ist ja dann seriös, genau, nicht nur Internet.
Ganz
ja,
genau.
Also, was braucht man noch, um digitale... Bitte?
Ich wollte eine Sache sagen, und zwar, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von Bronnie Ware, eine Australierin. Die hat das Buch geschrieben, The Top 5 Regrets of the Dying, also die 5 größten Sachen, die man bereut, wenn man stirbt. Mhm. Ne? Sie war Palliativmedizinerin oder Krankenschwester, hat Leute beim Sterben begleitet. Und eine der größten Sachen, die man bereut, ist, dass man ein Leben gelebt hat, nach den Vorstellungen anderer, und ich dachte, das sind eigene Vorstellungen. Und deswegen als digitaler Nomade, also ich zum Beispiel, ich mache gerade das, worauf ich Bock habe, und zwar, ich möchte gerne die Welt bereisen. Meine Eltern wollen vielleicht andere Sachen, die wollen quasi mich vielleicht im Konzern sehen, wo ich einen sicheren Job habe, sicheres Einkommen, sichere Rente. Also, angeblich sichere Rente. Aber im Endeffekt wäre das für sie, da können sie besser schlafen nachts, weil ich dann abgesichert bin. Als Nomade bist du erstmal im kalten Wasserbecken, springst da rein und musst irgendwie versuchen zu schwimmen. Und es ist natürlich auch erstmal am Anfang nervenaufreibend, weil du weißt, okay, wo gehe ich jetzt hin und wo reise ich jetzt nächstes hin, wo werde ich schlafen, wie mache ich jetzt Geld und so unterwegs. Das sind alles Fragezeichen, die du am Anfang hast. Aber wenn du einfach mal loslegst, dann werden sich die ganzen Sachen irgendwann klären. Und dann geht's auch. Und dann hast du jetzt die
50 Jahre. Das meinte ich vorhin, also, reinspringen, genau, losschwimmen.
Ja, du musst reinspringen. Ja, weil die Angst davor ist viel höher, als eigentlich nachher dann die Challenges umzusetzen.
Warst du während deines digitalen Nomadentums einsam bzw. alleine? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Einsam ist, wenn niemand da ist. Ja. Man kann auch in einer Beziehung einsam sein. Oder man ist alleine, ja, aber dennoch nicht einsam. Also das muss man ein bisschen unterscheiden.
Ich war in der digitalen Nomadenzeit nie einsam, in der Tat. Aber aus vollem Grund, weil ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und ich gehe sehr stark auf in Gemeinschaft. Deswegen suche ich auch aktiv die Gemeinschaft. Also ich bin, die Tage, wo ich alleine bin oder so, die kannst du einer abzählen. Dass ich mir irgendwie echt alleine rumreise oder so und keine Leute hat, mit denen ich rede. Gibt's fast gar nicht. Also ich bin immer in Gemeinschaft, was nicht heißt, dass ich auch mal gerne meditiere oder irgendwie gerne stille bin, aber ich genieße es schon sehr, mit Freunden und mich auszutauschen, mit Gleichgesinnten und so weiter, genau. Also von daher auch diese ganzen Events, Nomad Cruise, ja, ist ein Event, das sind 400 Nomaden auf dem Schiff. Also wenn du hast immer ja, jemanden zum Reden, ne? Also
wenn man digitaler Nomade werden möchte, bitte korrigier mich, sollte der Computer ein Werkzeug sein, mit dem man auch umzugehen weiß? Weil sonst wärst du vermutlich absolut kein digitaler Nomade.
Ah, genau, das hast du ja vorhin gefragt, für wen es nicht geeignet. Also, wenn alle Jobs, die du nicht remote machen kannst, das ist natürlich immer schwierig. Ja? Mich eingeschlossen. Ich war früher Einkäufer im Konzern und ich habe auch einige Leute gefragt, alle Konzerne, und gefragt, hey, kann ich bei euch arbeiten? Ich würde gerne aus der Ferne arbeiten, also remote arbeiten, Homeoffice machen. Dann meinen sie, hä, wie meinst du das denn so? So, ja, also einfach mit dem Laptop aus dem ferne anderes Land mich einwählen und es machen. Und so. Also ja, kannst du 2 Tage pro Woche kannst du Homeoffice machen, aber 3 Tage musst du im Office sein bei uns. Also die Firmen sind auch nicht ready dafür. Das heißt, du musst halt schauen, ist dein Job, den du aktuell hast, ist dir überhaupt nomadentauglich? Bei mir war es nicht der Fall. Das heißt, ich musste quasi ein neues Skillset aufbauen, ein neues Business aufbauen und überlegen, wie kann ich unterwegs Geld verdienen. Und das ist halt das Ding. Das heißt, entweder du kannst deinen alten Job nehmen und transferieren. Also angenommen, du bist Softwareentwickler, geht das super. Oder du bist SEO-Marketer oder machst UX-Design oder irgendwas. Oder machst Online-Unterricht für Englisch oder irgendwas. Kannst du es online machen auf dem Laptop, kein Problem. Aber sobald du einen Job hast, wo du vor Ort sein musst, dann ist es natürlich schwierig. Und dann musst du dir überlegen, willst du den Job, den du hast, mitnehmen oder willst du einen neuen Job anlernen und neue Skills aufbauen, vielleicht ein Business aufbauen und das, was du von unterwegs machen kannst. Bei mir war es halt der Fall, ich musste mein altes Leben zurücklassen und musste mir ein neues Leben aufbauen. Genau, und Laptop auf jeden Fall. Du brauchst einen Laptop, in dem du arbeitest, am besten noch ein Handy. Du brauchst, ich brauche mein iPad. Natürlich, ups, da fällt gerade meine Flasche runter.
Die Bitcoin-Flasche.
Genau. Ich habe auch eine Kamera dabei, Mikrofone, ich mache ja Videos und so, ne? Das heißt, du brauchst alles, was du brauchst, unterwegs, um produktiv zu sein, musst du mitnehmen. Klar.
Klar.
Wenn du Yoga-Lehrer bist, musst du Yoga-Matte mitnehmen.
Ja, natürlich. Völlig richtig. Ja, völlig richtig. Also, ich bin da immer völlig beeindruckt. Ich kann das auch, ich habe es vorhin schon angedeutet, jedem nur empfehlen, wenn man sehr, sehr viel reist in der Jugend oder halt auch im jüngeren Alter, da zählst du jetzt ja nicht mehr dazu, dann...
Stimmt, ja, genau. Da, ein Mann mittleren Alters, ne? 35.
Ja, komm, warte mal, ab 40 werden die Haare grau, ja?
Ich habe schon graue Haare, irgendwie so ein paar.
Ja, siehst du. Und ja, man erweitert seinen Horizont unglaublich, ja. Und wenn du irgendwann mal älter bist und du siehst eine Doku im Fernsehen, da kannst du sagen, da war ich schon und da war ich schon und was weiß ich was. Ich war früher, ich bin mit meinen Eltern, ich glaube 8 Mal waren wir in Kanada. Und wenn es da so eine Doku gibt, dann sage ich, da war ich schon. Ja, also das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern das ist einfach, das sieht halt anders aus, wenn du es auf dem irgendwas Fernseher siehst, ja, oder wenn du es halt live erlebt hast. Aber das weißt du genauso gut wie ich.
Auf jeden Fall. Ich habe auch einen Freund von mir, ich habe immer Sticker auf meinen Flaschen drauf. Der Radio Vagabond, das ist einer der besten Podcasts, die ich je gesehen habe. Der Typ ist aus Dänemark und der macht einen Podcast, du musst reisen.
Ja.
Und der Typ hat, der ist jetzt über 60 wahrscheinlich schon, Ende 50, und der hat gesagt, er möchte für sich selbst, wenn er alt ist, wenn er nicht mehr reisen kann, eine Art Legacy schaffen, so eine Art Erinnerung. Und das ist sein Podcast. Ja? Das heißt, er ermöglicht Leuten, die nicht reisen können und auch ihm selbst später, so eine Art Memoiren dann zu lesen, ne? Oder so eine Art Reiseberichte über die ganzen Orte. Und das ist ziemlich cool. Also so eine Art Legacy zu schaffen.
Super. Wirklich super. Also dann, vielen Dank, lieber Christian. Guten Heimflug nach Deutschland in wenigen Tagen. Vielen Dank, liebe Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit für diesen etwas anderen Podcast. Normalerweise ist das ja bei uns alles seriös hier. Heute ist er auch seriös, aber heute mal im Café.
Natürlich.
Und die Lebensfreude und alles, was du da ausstrahlst, das Positive ist ja sensationell. Und liebe Zuhörerinnen, hier ist noch ein Single. Also Servus, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.